Herzlich willkommen zum Vortrag Blinde und künstliche Intelligenz. Vielen Dank erstmal, dass ich die Gelegenheit habe, hier sprechen zu dürfen. Mein Name ist Domingos de Oliveira. Ich bin selber von Geburt an blind mit einem kleinen Sehrest, arbeite jetzt seit einigen Jahren im Bereich digitale Barrierefreiheit. Das heißt, ich mache Beratung, Schulungen und Testen. Und bin mittlerweile festangestellt, habe das früher ganz lange freiberuflich gemacht, habe dadurch einfach auch einen ganz guten Zugang zur Technologie und beobachte zum einen, dass aus der Perspektive eines Experten für digitale Barrierefreiheit, weil natürlich die Fortschritte für mich ganz spannend sind, die sich in diesem Bereich abspielen, aber auch als blinde Person, die natürlich täglich mit Barrieren konfrontiert ist, bin ich natürlich sehr neugierig darauf, was sich in diesem Bereich tut und welche Verbesserungen ich für mich selber natürlich dadurch sowohl im Arbeitsleben als auch im Privatbereich erreichen kann. Deswegen finde ich das Thema super spannend und freue mich auch, darüber sprechen zu können. Ich habe jetzt drei Themenblöcke mitgebracht. Einmal möchte ich schauen, was heute bereits möglich ist. Dann möchte ich mir Probleme und Herausforderungen in dem Bereich künstliche Intelligenz und blinde Menschen angucken und was wir tun können, um die Situation vielleicht zu verbessern. Schauen wir uns zunächst einmal an, ein paar Beispiele davon, was heute bereits relativ gut funktioniert und auch schon auf breiter Basis von vielen blinden Menschen angewendet wird. Eine Sache, die schon relativ gut funktioniert, ist das Generieren von automatischen Bildbeschreibungen. Das gibt es ja schon länger. Facebook und Instagram haben das ja schon sehr lange auf ihren Plattformen, dass da automatisch Bildbeschreibungen generiert werden. Auch Microsoft Office und Chrome zum Beispiel. Aber das war ja mittelgut bis eher schlecht oder unbrauchbar, je nachdem, was da gekommen ist. Also das kann man niemandem empfehlen. Aber mittlerweile erlauben sowohl ChatGPT als auch Gemini und vermutlich auch andere Modelle das Hochladen von Bildern. Und da kann man einfach um eine Beschreibung bitten und das wird dann sehr ausführlich beschrieben. Also wirklich eine sehr ausführliche Bildbeschreibung und weit über das hinausgehen, was sie bisher hatten. Und die Beschreibungen sind auch ganz adäquat. Was ich auch ganz attraktiv finde, ist auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen an die über die Chat-Funktion. Das heißt, man kann auch nach genaueren Informationen fragen und sich mehr Informationen über das Bild einholen, über Dinge, die einen gerade interessieren. Das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, dass da eine statische Bildbeschreibung hinzugefügt wurde und muss es dann damit abfinden. Und das kann man natürlich in sehr vielen Bereichen anwenden. Im privaten Bereich ist es sehr häufig so, dass man über Social Media zum Beispiel Bilder bekommt oder über Chats, WhatsApp und so weiter, bei denen man einfach nicht weiß, was da drauf ist. Auch im beruflichen Bereich kriegt man ja auch häufig Informationsgrafiken zugeschickt oder arbeitet halt wieder mit. Und da ist es natürlich ganz hilfreich zu wissen, was so viel Grafiken drauf ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, natürlich sind viele KollegInnen auch bereit, das einem zu beschreiben, aber nicht unbedingt immer das, was man genau wissen möchte. Und nicht immer so geduldig, wie man es gerne hätte, wenn es um Rückfragen geht. Insofern ist das natürlich eine ganz gute neue Möglichkeiten. Schauen wir uns mögliche Probleme an. Das eine Thema ist natürlich, dass alles, was mit diesen generischen AIs gemacht wird, dass wir nicht genau wissen, was mit diesen Informationen passiert. Also wir wissen nicht, was mit den Chats passiert. Wir wissen, dass sie teilweise verwendet werden, um die Modelle weiter zu trainieren. Wir wissen, dass die Bilder wahrscheinlich an Orte geladen werden, wo wir sie vielleicht nicht haben wollen. Aber wir wissen nicht genau, was damit passiert. Also werden die Sachen gespeichert, werden die in irgendeiner Form personalisiert ausgewertet. Das wissen wir alles nicht. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn ich private Bilder verwende. Also wenn ich Bilder von Kindern zum Beispiel verwende. Wenn ich Bilder privatester Art, wenn ich zum Beispiel meinen Corona-Test da auswerten lassen möchte oder andere Dinge, die privat sind, möchte ich das unbedingt, dass ChatGPT oder Gemini wissen, ob ich Corona habe oder andere Dinge, ob ich Kinder habe und was ich mir so angucke und so weiter. Das ist natürlich ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist, was vielleicht für viele auch noch bestimmender ist, ist, dass Gen-AIs nicht mit wirklicher Unsicherheit arbeiten können. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass die Antworten, die generiert werden, immer so klingeln, als ob sie richtig wären. Aber als blinde Person kann ich jetzt nicht entscheiden, ist das jetzt korrekt, was er ausgibt? Ist völliger Quatsch? Oder das, was am häufigsten der Fall ist, ist irgendwas dazwischen? Und das kann ja durchaus auch riskant sein. Wenn ich weiß, dass die Informationen nur zu 15% zuverlässig sind, dann werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht darauf verlassen. Aber wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass die eher richtig sind, also sage ich 80-90% richtig sind, dann kann das problematisch werden, weil ich dann vielleicht nicht bereit bin, die Informationen nochmal auf Korrektheit zu überprüfen. Ein weiteres Thema, was mittlerweile möglich ist und auch recht gut funktioniert, sind Beschreibungen von Umgebungen. Das geht ja mit Seeing AI schon länger. Also man konnte früher einfach ein Foto machen und das hat dann ein paar Sekunden gedauert, bis das beschrieben wurde. Und das war auch, was ich so beobachtet habe, recht adäquat. Ich muss sagen, ich habe es selber nicht empirisch untersucht. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel. Aber bisher war es ganz okay. Und mittlerweile geht es tatsächlich auch in Echtzeit. Es gibt ja zum Beispiel die Ray-Ban, Meta-Ray-Ban, also eine Kooperation von Meta, von dem Unternehmen Meta mit Ray-Ban, um eine Sonnenbrille rauszubringen, eine XR, also Extended Reality Brille, die Informationen anzeigt, während man die Brille trägt und in der Umgebung unterwegs ist. Und sie ist tatsächlich auch relativ erschwinglich. Die wird von vielen blinden AmerikanerInnen verwendet, um alle möglichen Dinge damit zu tun. Und hier kann man tatsächlich auch solche Umgebungen mehr oder weniger in Echtzeit beschreiben. Also während ich mich da bewege, kann die mir erzählen, was um mich herum so stattfindet. Was ist die Herausforderung? Erst einmal ist das natürlich eine tolle Sache, gerade für blinde Menschen, die viel alleine unterwegs sind. Wenn man mit sehenden Freunden und Freundinnen unterwegs ist, dann beschreiben die ja häufig, was einen so gibt. Aber wenn man alleine unterwegs ist, dann würde man vielleicht auch ein paar Informationen über die Umgebung haben wollen. Und das ist natürlich ganz cool. Das Problem ist, dass man wiederum nicht entscheiden kann, als blinde Person, ist die Information richtig oder falsch. Ich habe neulich von einer Testerin gelesen, dass die Brille gesagt hat, du bist jetzt auf der Straße, obwohl sie auf dem Bürgersteig war und umgekehrt. Also sie war auf dem Bürgersteig und das Ding hat gesagt, sie wäre auf der Straße. Weiß man jetzt nicht genau, was da schiefgegangen ist. Aber natürlich ist das eine realistische Gefahr. Man weiß nicht, wie viele Bilder das Tool verwendet hat, um trainiert zu werden. Es sind dann wahrscheinlich auch eher US-amerikanische Bilder, sage ich mal. Da sehen die Bürgersteige vielleicht ein bisschen anders aus als bei uns. Und das kann natürlich auch wieder eine Herausforderung sein oder eine echte Lebensgefahr, wenn man sich zu stark auf diese Informationen verlässt. Ein weiteres Problem ist, dass die Erkennung nicht möglich in Echtzeit stattfindet. Also das liegt natürlich einfach an den Latenzen, die es gibt. So eine Brille hat natürlich, damit sie besonders leicht ist, relativ wenig Intelligenz, sage ich mal, integriert oder überhaupt Prozessorleistung. Das heißt, die Information wird erstmal ins Internet geschickt und dann verarbeitet und dann zurückgeschickt. Und selbst wenn das nur ein paar Sekunden dauert, dann kann es da schon gefährlich werden. Sagen wir mal, ich laufe irgendwo hin, bin auf einmal auf der Straße und das Ding sagt mir das aber nicht, sondern sagt das ein paar Sekunden später, du bist jetzt auf der Straße. Da kann es natürlich schon zu spät sein. Das ist eine extreme Situation, aber viele andere Dinge, weiß ich nicht, Hinderniserkennung oder so, wenn das Ding jetzt im Weg ist, in einer Sekunde und ich aber erst in 3 Sekunden die Information bekomme, dass ich jetzt ausweichen muss, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob uns das jetzt super viel weitergeholfen hat. Es ist natürlich besser als nichts und man kann sich auch der, wenn man damit trainiert, kann man damit sicherlich auch umgehen mit diesen Ungenauigkeiten. Aber es ist natürlich ganz schwierig. Und wenn man auch keinen Internetzugang hat, also wenn man ein Funkloch hat oder so, oder das Internet mal für ein paar Sekunden weg ist, dann ist die Brille einfach nur noch eine Sonnenbrille, was auch schick ist, aber nicht unbedingt sehr hilfreich. Eine Sache, die auch mittlerweile geht, ist die automatische Beschreibung von Videos. Was wir ja schon länger haben, ist die automatische Transkription, also die Erstellung von Textversionen von Audioinhalten oder Untertitelung. Das ist also ganz schön, das funktioniert bereits. Was auch mittlerweile geht mit Pixabay oder CNAI, ist, dass man für kurze Clips zumindest schon mal Audiodeskriptionen automatisiert erstellen kann. Meines Wissens arbeiten auch die großen Distributoren mittlerweile daran, Audiodeskriptionen automatisch zu erstellen, weil es natürlich ein großer Kostenfaktor ist, aber auch rechtlich verpflichtend. Das heißt, da tut sich schon relativ viel. Man muss sagen, diese Audiodeskriptionen sind nicht, natürlich nicht 100%ig adäquat und nicht mal 50% wahrscheinlich. Aber sie sind natürlich hilfreich, gerade für private Videos, wo man das gleiche Problem hat wie bei Fotos, dass man nicht genau weiß, was eigentlich da drauf ist oder was da gerade passiert. Eine weitere Sache, die auch gerade stattfindet, ist die Erweiterung von Screenreader-Funktionalitäten. Meines Wissens hat JAWS schon ein paar Funktionalitäten integriert. Bei NVDA findet das meistens über Erweiterungen statt, die dann von Freiwilligen entwickelt werden. Das heißt, da findet auf jeden Fall was statt. Was genau, wissen wir noch nicht, aber natürlich wäre es ganz interessant, so die Funktionalitäten von Gemini Live, also ich übertrage meinen Bildschirm und er fängt an, die grafische Benutzeroberfläche zu beschreiben. Das wäre natürlich eine super interessante Anwendung für Menschen, die blind sind und einfach wissen wollen, was ihrem Computer gerade passiert und wenn die Anwendung nicht komplett barrierefrei ist. Was es gibt, es sind auch intelligente Blindenstöcke zum Beispiel. Da gibt es ein Produkt in den USA. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das taugt. Ich habe unterschiedliche Informationen dazu bekommen. Deswegen kann ich mich dazu nicht weiter äußern. Aber zumindest wissen wir über Meta, AI und so weiter, dass solche Dinge wie eine gute Hinderniserkennung auf jeden Fall möglich sind. Deswegen spricht erstmal nichts dagegen, dass man das auch in Blindenstöcke integriert. Wie gut das funktioniert, das müssen wir abwarten. Und eine Sache sollte man nicht unterschlagen. Natürlich bietet AI auch ganz viele Möglichkeiten jenseits der Barrierefreiheit. Ich kenne sehr viele blinde Menschen, die zum Beispiel Zulu AI oder ähnliche Plattformen verwenden, um Musik zu machen. Das ist sehr, dass der einfache Interface ist, die einfach sehr viele kreative Möglichkeiten eröffnen. Und das ist, finde ich, auch super spannend, wenn man sich anguckt, wie komplex die Music Working Stations heutzutage sind oder waren. Die sind ja für blinde Menschen ohne Ausbildung und nicht kaum bedienbar und sowieso nicht barrierefrei. Insofern eine ganz spannende, kreative Möglichkeiten. Sagen wir mal so ein Zwischenfazit. Die Early Adopter, wie so oft, auch in der Blindenszene, sind da schon ganz fleißig dabei, sich die Möglichkeiten anzugucken, die die Technik ihnen bietet. Und auch die preislich zu testen und zu gucken, was so alles geht. Nach meiner Einschätzung ist KI tatsächlich auch der größte Innovationsschub für assistive Technologien seit dem Aufkommen des Smartphones und der ersten Smartphone-Screenreader, also vor 15 Jahren. Natürlich hat sich immer viel getan in dem Bereich, aber jetzt gerade durch die generativen KIs hat das Ganze nochmal eine ganz andere Schubkraft bekommen. Und man muss sagen, wir sind vollkommen am Anfang der Entwicklung. Also wir sehen die ersten zarten Kinderschritte und was sich da tun wird, das ist tatsächlich überhaupt nicht absehbar. Natürlich wissen wir, dass es alles noch besser werden wird und noch schneller und viel zuverlässiger, hoffentlich. Aber wir wissen nicht, wie schnell das passieren wird. Schauen wir uns einmal die Probleme und Herausforderungen an. Ein Problem, was ich sehe, ist tatsächlich der immer weiter steigende Gap zwischen den blinden Menschen, die technisch fit sind und technisch weniger fit sind. Das hat ja schon mit den Smartphones angefangen. Viele Blinde weigern sich bis heute, Smartphones zu nutzen oder sind relativ spät dazugekommen und dann ist WhatsApp einfach das Einzige, was sie nutzen, so ungefähr. und sie nutzen das Potenzial nicht, das in der Technologie für sie drinsteckt. Und bei KI sehen wir das Gleiche. Es gibt da viele Early Adopters, also viele Leute, die sehr früh in das Thema eingestiegen sind und sehr viel damit machen. Aber doch viele blinde Menschen, die sich dem verweigern. Und wenn sie sich dem willentlich verweigern, also sagen, sie wollen es nicht oder sie brauchen es nicht, dann ist es vollkommen okay, bin ich gut, können sie machen. Das Problem sehe ich dort, wo die Leute es eigentlich verwenden wollen, aber sich entweder nicht trauen, weil sie Angst vor dem Datenschutzproblematik haben oder wo sie einfach sich nicht dran trauen, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Und da sehe ich auf jeden Fall einen wachsenden Gap, weil es ja auch gerade am Arbeitsplatz immer wichtiger wird, aber auch für das Privatleben und weil es einfach sehr viel Potenzial bietet. Das Datenschutzthema habe ich ja schon mehrfach angesprochen. Leider, die meisten Modelle laufen ja im Internet tatsächlich oder der Cloud. Und da ist das Problem, dass wir nicht wissen, was mit den Informationen und mit den Daten passiert, die wir da reingeben. Für manche ist es ja egal. Für manche ist es aber extrem wichtig und manche haben da wirklich sensible Informationen, von denen sie nicht wollen, dass das an irgendeine dritte Stelle geht. Wie gesagt, wenn ich da anfange, meine Krankendaten, meine Krankenakten damit einzulesen oder irgendwelche privaten Fotos aller möglicher Art, dann möchte ich vielleicht nicht, dass die da hin geschickt werden und dort verarbeitet werden. Insofern ist es ganz sinnvoll zu gucken, was passiert eigentlich mit den Daten oder stärker auf den Datenschutz zu achten. Ein weiteres Problem ist der Bias in den Daten, also die Verzerrung in den Daten. Das Problem ist hier, dass die Modelle ja nicht speziell für Blinde trainiert wurden. Also ChatGPT oder Gemini, die großen Modelle, die wurden ja nicht speziell für blinde Menschen entwickelt, sondern die haben halt ganz viele Informationen verarbeitet. Und da ist zufällig mal was drin, was für blinde Menschen hilfreich sein kann. Aber das kann komplett an den Bedarfen blinder Menschen vorbeigehen. Also warum sollte ChatGPT jetzt lernen, wie man ein Bild beschreibt für blinde Menschen, wenn diese Funktion eigentlich für was ganz anderes gedacht war? Vielleicht für Produktbeschreibungen im Onlineshop. Und jemand, der sehen kann, braucht natürlich eine ganz andere Bildbeschreibung von einem Schuh zum Beispiel in einem Onlineshop, als jemand, der blind ist und gar nicht sehen kann, dass es sich um einen Schuh handelt. Insofern ist da eine größere Problematik drin, auch wenn Adjektive in der Beschreibung verwendet werden. Bei Personen sieht man ja ganz häufig junge Personen, ältere Personen und so weiter. Das sind ja auch schon Zuschreibungen, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt zutreffend? Anhand welcher Parameter entscheidet der, ob jemand jung oder alt ist? Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere noch schwierigere Aspekte, die man vielleicht nicht so stark bewertet haben möchte von so einer KI oder wo man selber entscheiden möchte, ob das jetzt zutreffend ist oder nicht. Ein großes Problem ist, glaube ich, dass die Korrektheit von Informationen durch Blinde selbstständig nicht überprüfbar ist. Das heißt, die können sich anhören, was die KI sagt, können das ein Stück weit aus Plausibilität überprüfen, aber sie können nicht sagen, diese Information ist jetzt korrekt oder diese ist nicht korrekt. Und das würde ja der KI helfen, indem man sie trainiert, durch Supervised Learning nennt man das. Also, dass man ihr sagt, okay, diese Beschreibung war halb zutreffend, diese war nicht zutreffend und diese war zutreffend. Das heißt, das kann trainiert werden, aber eine blinde Person kann das nicht, weil sie ja nicht weiß, ob die Beschreibung korrekt ist. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, wie gesagt, dass man sich auf falsche oder halbrichtige Informationen verlässt und daraus dann irgendwelche Handlungen ableitet, die vielleicht dann nicht sinnvoll wären. Ein Problem, was ich ganz häufig in der Hilfsmittelbranche sehe, ich hoffe, da fühlt sich niemand beleidigt, aber das Marketing ist häufig nicht angemessen für die Produkte. Das heißt, da wird sehr viel Werbung gemacht, aber die beschriebenen Qualitäten sind gar nicht vorhanden oder nur eingeschränkt vorhanden. Und das finde ich tatsächlich auch unangemessen. Also man sollte schon gucken, dass das Tool tatsächlich auch die Dinge kann, die beschrieben werden und vielleicht auch die Grenzen aufzeigen, damit die blinden Menschen selbstständig eine Entscheidung treffen können. Dieses übertriebene Marketing, das enttäuscht die Leute am Ende, weil das, was versprochen wird, einfach nicht gehalten werden kann. Schauen wir uns in den letzten Abschnitt an, was wir tun können. Ein Thema, was ich ganz wichtig finde, ist, dass KI-Modelle spezifisch auf blinde Menschen trainiert werden müssen. Das kann insofern ein Problem sein, weil wir vielleicht für den Bereich nicht so viele Daten haben, wie wir gerne hätten. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Modelle nicht einfach nur genommen werden und dann wird da irgendwas draufgeflanscht, sondern es sollte speziell die Bedarfe blinder Menschen erfüllen. Ein Thema, was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Modelle so weit wie möglich lokal laufen, also auf dem Smartphone oder auf dem Computer der Personen. Warum? Einmal die Latenzen durch die Internetübertragung zu verringern, aber auch um den Datenabfluss so gering wie möglich zu halten. Also wenn die Modelle lokal laufen, dann können natürlich immer noch Daten ins Internet übertragen werden, aber die Notwendigkeit entfällt sozusagen. Und es passiert alles auf dem Endgerät und dadurch hat man mehr Kontrolle über die Daten. Insofern ist Apple da ein ganz gutes Beispiel, weil sie das da mit Apple AI umsetzen wollen, dass die Daten nur noch lokal verarbeitet werden. Erfordert natürlich mehr Rechnerkapazität auf den Smartphones, als es heute möglich ist. Aber die meisten Smartphones können zumindest kleinere Modelle auch lokal laufen lassen. Ein Thema, was ich ganz wichtig finde, ist auch, dass die KI vielleicht kommunizieren kann, ob sie sich sicher ist, was die Informationen angeht oder die Korrektheit der Informationen. Also wie genau zutreffend ist die Beschreibung oder kann ich eine Unsicherheit messen? Kann ich genau sagen, ist diese Farbe tatsächlich grün oder ist es vielleicht doch eher blau? Oder wenn ich dann sagen kann, weiß ich nicht, die Beschreibung ist zu 50% zutreffend, oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zutreffend, dann helfe ich den blinden Menschen immer weiter, weil sie dann eher in der Lage sind, selbstständig eine Entscheidung über die Information zu treffen, ob sie zutreffend ist oder nicht, oder ob sie dann doch nochmal vielleicht ein anderes Modell holen oder halt eine Person fragen. Das finde ich immer ganz hilfreich. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass blinde Menschen, sofern sie das wünschen und mit der Technik arbeiten wollen, auch spezifisches Training erhalten, um mit der Technik arbeiten zu können. Es ist einfach für viele Menschen ganz schwierig, dieser ganze Technikkram. Auch für mich ist es nicht immer ganz einfach. Und das ist ganz hilfreich, wenn man entsprechende Trainings bekommt, die einem damit helfen, mit KI generell oder auch mit diesen einzelnen Herausforderungen umzugehen und auch mit der Technik zu arbeiten, sodass sie das produktiv für sich nutzen können und auch herausfinden können, ob es für sie hilfreich ist oder nicht.